Herzlich willkommen zu Neue Horizonte TV, zu einem zweiten Gespräch mit Professor Hubertus Mynarek, dem ehemaligen Dekan der Katholischen Fakultät in Wien, der in unserem ersten Gespräch dargestellt hat, wie sein steiniger Weg als Freigeist in der katholischen Kirche vonstatten ging. Und heute, jetzt, hier, möchte ich gerne mit ihm über eines seiner jüngeren Bücher sprechen, nämlich Vom wahren Geist der Humanität. Kann man heute ohne Kirche eine Religiosität leben, ein evolutionäres Bewusstsein haben? Dass es ohne Kirche geht, ist eigentlich schon klar. Dass die katholische Kirche oder auch die evangelische über Mitgliederschwund, Klammer auf, nicht Südkorea, da sind, glaube ich, ganz viele, die da immer noch hinschwärmen. Aber es gibt ja Bewegungen und Sie haben hier in diesem Buch die Giordano Bruno Stiftung sozusagen in die Kritik genommen. Es gibt ja Bewegungen, die sagen, Evolution ist, da wir freie Wille, es ist ja eine Illusion, ne? Also Mensch ist da der, der Spaß hat, ne? Und seine Triebe auslebt. Also eigentlich das wahre Menschsein ist eigentlich so wie ein Tier sein. Habe ich jetzt mal überspitzt gesagt. Sie haben sich ja in Ihrer Habilitation mit der Evolution des Geistes beschäftigt und sind, glaube ich, da zu einem anderen Schluss gekommen.
Ja, also meine Habilitation, der genaue Titel war Theologie und Evolution, aber der Untertitel war bezeichnender über Hermann Schell und Théard de Chardin. Mhm. Hermann Schell war ein modernistischer Theologe des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Er ist 1906 gestorben, mit 56 Jahren, und war sozusagen ein Heiliger der Würzburger Fakultät, sodass mein Professor unbedingt darauf bestand, es muss über Hermann Schell, alles okay. Muss über Hermann Schell sein. Nun, Gott sei Dank war das tatsächlich ein modernistischer Theologe, das heißt, modernistisch war ein furchtbares Schimpfwort für die katholische Hierarchie damals. Mhm. Weil das heißt ein modernistischer, der nicht ganz genau an die Dogmen hält. Mhm. Und der also ja als einer der ersten in der Kirche wenigstens an die Evolutionslehre anwendete und sagte, das muss doch möglich sein, die Evolution, so sie tatsächlich stattgefunden hat, mit der Kirchenlehre zu verbinden oder zu verbinden. Mhm. Aber genau das war natürlich für die Kirche noch damals ein unsagbar heißes Eisen. Und sie hat das, es hat ja erst Pius XII. In seiner Enzyklika Humani Generis.
Jener, der zur Zeit des Dritten Reiches
Papst war. Jener, der zur Zeit des ganzen gesamten Dritten Reiches eigentlich regiert hat, der hat 1950 dann wohl löblich gesprochen, ja, eine begrenzte Evolution im Sinne des körperlichen, der körperlichen Entwicklung vom Affen zum Menschen, die könne man annehmen, aber eine geistige Evolution von der Psyche des Schimpansen oder des Affen überhaupt zum Geist des Menschen sei dennoch weiterhin verboten. Und ich habe also dieses Dogma niederzureißen versucht, indem ich zeigte, dass aus der Sprachentwicklung der Schimpansen, aus der Sprachentwicklung der Tiere, verschiedener Tiere, Wale, Delfine und so weiter, könne man natürlich noch hypothetisch belastet, aber von einem Aufstieg auch bis zur menschlichen Sprache sprechen, sodass also von einer kontinuierlichen Evolution in dem Sinne, dass auch der Mensch nicht bloß materiell, körperlich, sondern auch psychisch und geistig eben ein Produkt der Evolution ist. Denn warum sollte man, wenn einer an Gott glauben will, nicht Gott diese Weite zusprechen, sagte ich als Theologe natürlich, nicht für Atheisten, aber als Theologe, warum sollte ihn man nicht die Möglichkeit zusprechen, wenn er allmächtig ist, mit Théâtre de Chardin sozusagen, könnte er doch sagen, Gott macht, dass die Dinge sich selber machen.
Also ja. Selbst,
das heißt, Gott hat zwar die Urenergie in die Dinge hineingesetzt, aber die Entwicklung lässt er dann sozusagen von allein aufgrund aber dieser Ursubstanzen, dieser Naturkonstanten, nicht, der elektromagnetischen Kraft, der kleinen und der großen Atomkraft und der Gravitationskraft, aufgrund dieser vier Kräfte, die sind nämlich derart genial mathematisch aufeinander abgestimmt, dass dadurch dieses Weltall, das wir haben, entstehen musste. Kleine Abweichungen davon hätten entweder zum sofortigen Untergang wieder des Ur-Universums geführt oder aber zu einem aufgeblähten, keine Substanzen mehr enthaltenden, also auch zu keinen Sternen führen könnenden Universum geführt. Also es ist doch überhaupt kein Problem für einen freigeistig religiösen Menschen, der also diese Weite hat, dass er durchaus einen Geist, der als unendliche höhere Energie das Weltall durchschwebt, dass der auch die Evolution gestartet hat, aber nicht jetzt diktatorisch lenkt von Punkt zu Punkt. Dadurch hätten ja natürlich auch die Theologen, schrieb ich, auch das, den berühmtesten Stolperstein, das Theodizee-Problem gelöst.
Wie kann Gott
denn
das
wenn
zulassen?
Gott das in die Eigenursächlichkeit und Eigenaktivität sozusagen in die Freiheit entlässt, dieses Weltall, sozusagen wie dem verlorenen Sohn ihm die Grundenergien gibt, aber dann musst du selber. Das ist also ein ganz großer Gottesbegriff, Geistbegriff und kein Problem der Erklärung des Übels in der Welt. Denn das Übel in der Welt ist einfach ein, wie die alten Philosophen und Theologen sagten, ist ein Nichtseiendes. Es ist ein Mangel an Sein, Mangel an Energie, die sich zum Höchsten entwickeln will. Also deswegen, das war natürlich, mich hat dann zum Beispiel ein alter Jesuit, in einem pompösen Sessel, in einem dunklen Korridor eines Schweizer Hotels abgepasst und gesagt, Herr Münarek, da war ich schon ausgetreten, er sagte, denken Sie ja nicht, dass Sie nur wegen Ihres Kirchenaustritts so attackiert werden. Das war schon der Stein des Anstoßes, dass sie solche Dinge, die Habilitation, dass sie solche Dinge angerührt haben.
Das klingt so wie der Pate, also die Jesuiten sind ja die Soldaten Jesu als gegenreformatorische Organisation gegründet.
Die stärkste Organisation, die gegen die Reformation Luthers antreten sollte.
Und eigentlich war oder ist der jetzige Papst ein No-Go, weil es eigentlich nicht vorgesehen war, dass die Diener des Papstes sozusagen selber einen Papst hervorbringen.
Richtig.
Also als Jesuit.
Richtig. Nicht? Das ist ja so, dass das ihm viele aus anderen Orden und aus manchen Priesterkreisen sind ihm böse, dass er in 500 Jahren ist es nämlich niemals passiert, dass ein Jesuit Papst wurde. Denn während die anderen Orden, Dominikaner, Benediktiner, Franziskaner und so weiter, nur die drei Gelübde haben, nämlich Gehorsam, Armut und Keuschheit, haben die Jesuiten ja noch in tiefster Versklavtheit das vierte Gelübde des absoluten Gehorsams.
Und zwar gegenüber ihrem General. Ach, dem Papst?
Nein, gegenüber dem Papst.
Nicht Ihrem
General? Auch der General muss gegenüber dem Papst den stiefsten
Gehorsam.
Sie sollen also den absolutesten per fas et nefas, also ob Moral oder Unmoral, was der Papst befiehlt, sollen sie den absoluten Gehorsam gegenüber dem Papst haben. Aber ein Papst selbst dürfe, ein Jesuitengeneral darf niemals Papst werden. Kein Jesuit. Und er hat dieses Gesetz durchbrochen. Mhm. Der so gütige, so demütige, so auf die Menschen zugehende Mensch, Bergoglio alias Papst Franziskus, ist in Wirklichkeit ein herrischer, diktatorischer Typ. Mhm. Er hat das bewiesen. Er war ja, das ist das Interessante, er war ja schon mal auf der untersten Ebene der Karriere in der katholischen Kirche. Das war, als er mindestens die Hälfte, wenn nicht noch mehr, der Jesuiten Argentiniens gegen sich aufbrachte wegen seiner Schroffheit und seines absolut diktatorischen Benehmens. Mhm. Und daraufhin hat er ja dann auch nach Deutschland übergesiedelt für eine Zeit lang, hat bei einer Mainzer Familie gewohnt, hat in Frankfurt an der Jesuitenhochschule St. Georgen, hat er versucht, den Doktor zu machen, hat das aber dann hingeschmissen, ging zurück, aber war dort nur noch Exerzitienmeister in völlig unbekannten Gegenden und so weiter. Mhm. Die waren ihm böse, weil die argentinische Provinz der Jesuiten, so nennt man ja in einem Bundesland, beziehungsweise in einem Staat, den Orden der Jesuiten, die bekamen, nach ihm kamen noch drei Jesuitenprovinziale dazu, die auch nicht mit den Jesuiten, mit den demonstrierenden Jesuiten, protestierenden Jesuiten mehr zurechtkamen. Und deswegen haben sie dann einen kolumbianischen Jesuiten holen müssen. Mhm. So groß war die Empörung noch immer gegen den Bergoglio-Papst. Mhm. Was bleibt also einem Mann übrig, der so zu unterst gelandet ist, er ändert seinen Charakter, vermeintlich zumindest. Mhm. Er sah sich um und siehe da, da war der Erzbischof Querentino von Buenos Aires. Und das war ein Verschwender, das war einer im Luxus lebende, der machte ständig Witze über Homosexuelle und Juden, der war witzig. Der war in Wirklichkeit fanatisch katholisch, denn das ist für einen Erzbischof ist es kein Problem, Luxus und die vermeintliche Armut der Kirche zu predigen. Luxus zu haben und Armut zu predigen. Und er wurde dessen Freund. Mhm. Und zum Erstaunen aller ernannte dann dieser luxuriös lebende Querentino nicht einen seiner drei Weihbischöfe, das ist im Grunde im Allgemeinen, ist das normal, sondern zum Erstaunen aller zum Erzbischof von Buenos Aires als sein Nachfolger machte er den Jorge Bergoglio, also den späteren Papst Franziskus.
Ich bin jetzt mal als Moderator so frech und kehre so richtig straight zu unserem eigentlichen Thema zurück, nämlich damals schon. Also wir sind ja über die Jesuiten, der ihnen gesagt hat, schon ihre Habilitation hat uns quasi auf sie aufmerksam gemacht. Und der Kampf gegen sie hat schon auch damit zu tun. Weil Théa de Chardin war ja auch jemand, ein Jesuit,
der auch verbannt wurde.
Verbannt wurde nach China.
Er sollte eben nicht mal mehr naturwissenschaftliche Forschung machen.
Ja. Und was kam raus? Er hat da im Prinzip seine Bücher geschrieben, die dann nach seinem Tod, 54, Riesenerfolge, war auch in Deutschland viel beachtet. Und er hat ja unter anderem so dieses Grundgesetz der Evolution benannt, Zunahme von Komplexität und Bewusstsein, und konnte meines Wissens die Evolution oder sozusagen den Menschen als die sich selbst bewusst werdende Evolution bezeichnen.
Ja.
Im Menschen wird sich die Evolution ihrer selbst bewusst.
Ja, und er war befreundet mit dem Atheisten Julian Huxley, der auch den berühmten Satz, den Sie ja praktisch angesprochen haben, gesagt hat: Der Mensch ist die zum Bewusstsein ihrer selbst gelangte Evolution. Denn die Evolution wäre ja ein reines Zufallsgeschehen, ein blindes Geschehen, ein blindes Herumtappen, denn es gibt ja viele Irrwege, Umwege der Evolution und so weiter, wenn sie nicht ein Wesen hervorbringen würde, das dann zurück auf die Evolution sagt, das Ganze hatte doch Sinn. Es hat zu einem geführt, der selbst in der Evolution war, aber auch sie überschauen kann, ihren Sinn ergründen kann.
Und trotzdem gibt es ja zumindest ernstzunehmende Theorien der Historie, dass wir, weil dieses sogenannte Missing Link ist ja bis heute nicht gefunden, also es ist ja eine Fluktuation gewesen, dass also der Homo sapiens sapiens auf einmal, die Paläontologen sind bis heute einfach, stehen vor einem Rätsel, auf einmal ist der Mensch, so wie wir ihn heute kennen, auf der Bildfläche. Und da gibt es tatsächlich ernstzunehmende Theorien, die sagen, bei der Weite des Weltraums, die Erde hat durchaus Mineralien zu bieten, wie Gold, andere Edelmetalle und so weiter, dass wir besiedelt wurden von anderen Planeten und dass sozusagen das genetische Material, was da war, wie auch immer, Seiten des Neandertalers oder so, auf einmal mit dem genetischen Material dieser Menschenrasse oder wie auch immer gemischt wurde. Also wie es zumindest einige Echos in dem Alten Testament und die Riesen der Vorzeit gingen zu den Töchtern ein und so, es entstanden, und die Elohim waren die eigentlich die Götter. Also ihm ist ja Hashamayim, das sind die Himmel, und Elohim eigentlich die Götter. Haben Sie sich damals auch schon damit beschäftigt, mit dieser Möglichkeit, dass der evolutionäre Sprung tatsächlich vielleicht von außen?
In meiner Habilitationsarbeit habe ich mich damit nicht beschäftigt. Ja. Aber ich habe mich immer wieder mit diesen Dingen natürlich konfrontieren lassen. Und es ist eine Hypothese, wir können sie auch nicht beweisen. Ja. Aber wie Sir Karl Popper, einer der größten Analytiker der Wissenschaft, Theorie gesagt hat, mit Recht, wir haben in der Naturwissenschaft nur Hypothesen. Denn wir waren nicht dabei. Wir waren nicht dabei, und wir können immer nur ein Experiment als wissenschaftlich absolut gewiss annehmen, wenn wir es 100-mal und 1000-mal wiederholen, um es zu bestätigen. Und das können wir bei der Evolution nicht. Insofern ist die, sagte Sir Karl Popper mit Recht, insofern ist die Evolution eine beachtliche Hypothese, aber mehr nicht, weil wir auch den Urgrund der ganzen Sache, das ist wie mit Pfahlbauten, die du in einen Sumpf steckst, so dieses Beispiel benutzt er, weil wir immer noch nicht das unsagbare Rätsel der Entstehung des Lebens noch nicht einmal vor uns haben. Wie sollen wir dann die Entstehung des Selbstbewusstseins erklären? Denn ich möchte hinweisen auf den populärsten im Moment wohl Atheisten, auf Richard Dawkins, der ja das beim Ullstein Verlag erschienene Bestsellerbuch Der Gotteswahn herausgegeben hat. Nicht? Und das ist so wie mit der Bibel bei den Katholiken. Die Katholiken haben alle in ihrem Regal den Bestseller Bibel, nur keiner liest sie. Und die Atheisten haben alle den Bestseller Dawkins drin, nur keiner liest ihn. Denn was sagt Dawkins? Wir bräuchten nur ein bisschen deistische Mitwirkung bei den Anfangsbedingungen des Universums. Ein bisschen Chemie und chemische Gesetze. Das andere könnten wir dann selbst erklären. Und zur Entstehung des Lebens sagt er, dass wir immer noch nicht diesen furchtbaren Zirkel zwischen DNA und Zelle lösen können. Denn die DNA setzt zu ihrer Entstehung die Zelle. Und die Zelle brauchst du, um die DNA zu bekommen. Diese unsagbar geniale Zusammensetzung der Elemente der DNA. Also diesen Teufelskreis können wir nicht durchbrechen, aber als guter Atheist sagt er natürlich, in Millionen von Jahren werden wir das haben. Mhm. Aber er stellt selbst eine Rechnung auf in Bezug auch auf das Selbstbewusstsein. Und ich wundere mich, dass kein Atheist, auch in Deutschland sind viele Atheisten, die auch mit Bussen und so weiter, Plakaten auf den Bussen und mit der Inschrift "Glaubst du noch oder denkst du schon" herumfahren und in Wirklichkeit das nicht gelesen haben. Denn er sagt Folgendes: An sich müsste ja nach dem Zufallsprinzip alles entstehen können, sagt er zunächst zugunsten der Atheisten. Also nehmen wir eine ungeheure Menge von Schimpansen und geben jedem eine Schreibmaschine und lassen ihn jeden darauf tippen. Da muss einmal muss doch rauskommen dabei,
das
ich denke, also bin ich. Der Satz von Descartes.
Ja.
Ich denke, also bin ich. Weil ja Descartes der große Bewusstseinsphilosoph war, der gesagt hat, das Denken, dass jemand denkt, ist der beste Beweis der Existenz. Nee? Muss doch rauskommen. Nee? Nun jubeln zunächst mal alle Atheisten. Es muss ja rauskommen. Und dann macht er die Rechnung und sagt, 10 hoch minus 40 Millionen.
10 hoch minus 40 10 Millionen?
10 hoch minus 40 Millionen.
Die Wahrscheinlichkeit,
dass... Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Affe das tippt und noch einmal eine viel größere, dass er das versteht.
Was hat er tippt?
Okay. Das ist Selbstbewusstsein. Die Leute wissen nicht, was für eine wunderbare Gabe der Evolution oder des Schicksals oder Gottes es ist, dass wir sozusagen Psychologen über uns selbst, sozusagen Metapsychologen sein können. Das heißt, dass wir einen Sitz über uns, über dem, was sich in unserer Psyche flutend und wölbend und so weiter tut, dass wir das auch nochmal beobachten können und daraus unsere Schlüsse ziehen können.
Und den freien Willen.
Und als Folge dieses Selbstbewusstseins, ohne das ist es nicht, dass dieses Selbstbewusstsein dann weiß, ja, ich werde von meinen Trieben getrieben, von meiner Sexualität, von meinen Launen, von meinen hormonell bedingten Kausalitäten. Aber ich weiß, ich muss es nicht. Ich weiß es. Ich muss es nicht. Ich muss nicht. Das kann der Trieb, die Energie des Triebes, so groß sein, wie sie will. Aber ich muss es nicht. Und nicht, also selbst Freud, den man ja sozusagen als, in Wien hat man ihn auch noch bis zu meinen Tagen, wie ich dort war, als den Lustlümmel bezeichnet. Nicht? Aber auch Freud musste diesem Sachverhalt seine Verbeugung machen, denn er sagte ja, wir haben doch die Fähigkeit der Sublimation. Wir können den Trieb vor andere Ziele spannen.
Also vor die Energie, höhere Ziele. Die da drin
er ist, muss nicht dem sexuellen Ziel folgen. Er muss nicht.
Ja.
Er kann sich, da er ein starker Trieb ist, er muss nicht dem folgen, trotz allem, sondern er setzt auf ein höheres Ziel. Setzt er diese Triebenergie ein. Deswegen, nicht, das wird ja jetzt, nicht, wir haben ja jetzt eine neue Philosophie in Deutschland, nicht? Mit einem Buch, warum wir ohne Moral die besseren Menschen sind.
Ohne Moral?
Warum wir ohne Moral die besseren Menschen sind, nicht wahr? sozusagen eine sehr schlechte, banale, oberflächliche Neuauflage des Buches von Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse. Mhm. Und da wird gesagt, also wir müssen diesem Trieb folgen, wir sind dadurch glücklicher. Freud sagt dagegen, ohne Triebverzicht ist nie eine höhere kulturelle Leistung entstanden. Mhm.
Aber das ist doch eigenartig, wenn wir in dieser Gesellschaft Bewegung, also ich sehe sie jedenfalls, zu einer Infantilisierung, ja, im Sinne von Aldous Huxley, dem Bruder von Julian, Schöne neue Welt,
ja,
wo der Sex im Mittelpunkt steht, also die Triebhaftigkeit im Mittelpunkt, ja, sogar zur Religion erhoben wird,
ja,
also als Religionsersatz. Aber jegliche Form
von Liebe,
der Bindung und Liebe,
ja,
nicht nur verpönt, sondern ja fast schon ein Sakrileg ist, es sei denn, ne, in dem Reservat,
ja, ja,
von wo die, ja, Menschen noch gebären oder so. Aber dass unsere Gesellschaft offensichtlich dorthin gebracht werden soll, diese Sublimation, also diese Triebverarbeitung, also oder Veränderung, ja, die Kraft, die da drin ist,
und so weiter. Umsteuerung.
Ja, und was ja vielleicht ursprünglich Paulus, ja, oder damals gemeint hat, wer es kann, ja, der wird dadurch sicherlich auch was erleben. Es gibt ja in anderen Religionen auch diesen Triebverzicht, also beziehungsweise die Veränderung, ne, der Kundalini-Energie und so weiter zu einer anderen Kraft, die eine spirituelle Kraft ist,
ja,
letztendlich, aber eben für den, der es kann und nicht als, ne, Drohgebärde, ne, du musst zölibatär leben und, ne, wir setzen schon mal, wie bei hohen Politikern, die sind meiner Meinung nach alle erpressbar, ne, schon mal was auf dich an, damit wir jederzeit was in der Hand haben, ne, wo du gefallen bist,
ja,
ja, weil es wirklich vielleicht 1%, wenn es hochkommt, wirklich schafft, diese Kraft zu bändigen oder, ja, wirklich in eine kreative Kraft zu verwandeln. Und heute wird unser Menschsein wieder so definiert, so habe ich Sie jetzt jedenfalls verstanden, dass wir, also von dem, wir reden vom Schmidt-Salomon, ne, das Buch, unter anderem.
Wir ganz allgemein,
ja,
auch abgesehen von ihm, es gebärdet sich heute der Naturalismus, mhm, als ärgster Feind des Humanismus. Der Naturalismus, da denkt man zuerst Natur, das ist doch eine schöne Sache. Nein, der Naturalismus ist ein Reduktionshumanismus. Das heißt, mhm, er reduziert die Humanität, Geist weg, mhm, höhere seelische Gefühle weg,
mhm,
ja, und nur Körperliches, Materielles. Mhm. Ja.
Das, ja, ist Naturalismus.
Das ist Naturalismus.
Oder,
ja. Mhm. Das ist die Wegschneidung des wichtigsten Teils der ganzen Tradition des Abendlandes.
Mhm.
Ich spreche jetzt nicht unbedingt, um eine Apologie fürs Christentum zu,
ja,
errichten, sondern Plato, Aristoteles und so weiter, für die war der Nous, die Vernunft, die geistige Vernunft, war der Thron im Menschen.
Mhm.
Nicht? Auch bei Phidias, den größten Bildhauern und Malern und so weiter, du siehst die hohe Stirn, das Gesicht,
mhm,
und den, im Vergleich zu unseren heutigen Heroen, den kleinen Penis.
Ja, ja, ich war jetzt gerade im Vatikan auch.
Hinzuweisen,
ja,
ja, dass die Vernunft, mhm, der Geist, mhm, den Thron, der Hegemon,
mhm,
der die Hegemonie, also die Herrschaft haben soll in uns. Und das ist eine Tradition, die zieht sich an sich bis ins 20. Jahrhundert. Und dann plötzlich kommen die Theorien und 20. und 21. des Naturalismus, den auch so mancher Naturwissenschaftler vertritt, dass alles per Zufall entstanden ist,
mhm,
und dass dieser Zufall zwar ein Gehirn und damit auch den Geist hervorgebracht hat, aber dieser Geist ist eine Illusion, ist ein Verwirrspiel des Gehirns.
Da ist ja eine entscheidende Frage. Bringt das Gehirn das Bewusstsein hervor? Oder, so habe ich auch Théa Deschardin und sag mal, andere Religionen verstanden, ist das Gehirn nur Träger des Bewusstseins? Also sprich, der Transmitter zwischen der Noosphäre, der Sphäre des Geistes und der Materie, dass wir beiden uns jetzt hier unterhalten können, verdanken wir unserem Gehirn, ne, dass die Nerven innerviert, damit hier Luft rauskommt, die so gestaltet ist, damit sie das verstehen können, was ich sage. Aber ansonsten ist das Bewusstsein nicht auf das Gehirn angewiesen, um zu existieren. Aber da ist ja schon,
also gehen die Sachen schon auseinander. Also, um es am einfachsten zu sagen, das Gehirn ist der wunderbarste Triumph der Evolution der Biosphäre. Mhm. Das Wunderbarste, die materielle Höchstorganisation überhaupt in der Welt,
das höchste Organ.
Ja. Aber es ist nur das Klavier, das Instrument, auf dem der Geist spielt. Mhm. Denn du kannst das wunderbarste Klavier natürlich bauen, es bringt keinen Ton hervor, wenn sich nicht einer dran setzt und eine Komposition hat. Eine Melodie, die er auf diesem wunderbaren Organ spielen kann. Mhm. Nicht und selbst ein Materialist an sich, den die Marxisten hoch verehrt haben, gerade auch in Leipzig, der Ernst Bloch hat mit Recht darauf hingewiesen, wenn du durch ein Gehirn gingest, wie durch eine Mühle, du würdest in keiner Weise auch nur vermuten, dass da geistige Gedanken hervorkommen. Denn die Nervenzellen sind nicht anders strukturiert als die anderen Zellen im Körper.
Ja.
Ja? Es mag mehr syntaktische Kontakte geben und so weiter, alles Mögliche. Aber sie erzeugen von sich aus immer nur körperliche Klänge und so weiter, aber sie erreichen nicht das Niveau eines Gedankens. Mhm. Nicht? Und es wissen die wenigsten, nicht? Man hat ja auch hier in der DDR gelehrt lange Zeit, es wissen die wenigsten, dass er auch einen Unsterblichkeitsbeweis gebracht hat. Er sagte also, man schneidet dir den Arm ab, man schneidet dir das Bein ab, du bleibst immer noch derselbe, du hast deine Identität. Und warum soll es nicht damit, wenn das Gehirn abstirbt, es ist auch ein Organ, ein Weiterleben geben? Denn die Latenzpotenz des evolutiven Weltprozesses ist ja nicht zu Ende. Mhm. Der Mensch ist ja längst nicht bei der Ausschöpfung und Förderung und Aktivierung und Realisierung all seiner Anlagen gekommen. Die Evolution hätte nicht ihren Sinn, wenn sie bei den Menschen stehen bliebe.
Das ist ja auch eine Sache, die Théa sagt, es geht durch den Menschen, der Mensch ist nur die Strahl der Evolution, ja, der Strahl, aber nicht die Krone, das Ende oder so.
Der geht ja weiter.
Es geht über hinaus, dass man sozusagen zu neuen Komplexitäten kommt,
ja.
Also sozusagen das, was er auch auf der Erde beschreibt mit dem Zusammenschluss, also dass der Radius innerhalb dessen jemand einen Menschen als seinen Bruder ansieht, ja, im Laufe der Jahrtausende eben riesig geworden. Und jetzt durch die Telekommunikation, Satelliten, sind wir ja Zeugen von überall. Ja. Ja, das heißt, dieses Bewusstsein, dass wir eine Menschheit sind, ist die Voraussetzung, dass es irgendwann mal weitergeht, mit anderen Menschheiten zusammenzukommen. Und er geht ja auch noch so weiter. Wir sind keine Menschen, die mal hier und da spirituelle Erfahrungen machen, sondern wir sind geistige Wesen, wir sind spirituelle Wesen, die menschliche Erfahrung
haben. Die sich inkarniert haben, ja.
Die sich inkarniert haben, ins Fleisch gekommen sind. Und jetzt, ich habe neulich erst von eben Alexander, diesen Neurochirurgen aus Amerika, ne, wo ja sozusagen der präfrontale Kortex angegriffen war und außer Gefecht gesetzt wird, was der da im Koma in diesen 6 Tagen erlebt, wo er drüber vorher gelacht hat. Also gelächelt, nicht gelacht, aber gelächelt, wenn er als Neurochirurg das gehört hat. Was könnte dieses Wissen, dass wir unseren Körper, unser Gehirn lediglich als Werkzeug benutzen, um menschliche Erfahrung zu machen. Was könnte das für Auswirkungen für die Ethik haben? Da müsste ich ja auch noch bei dem Nachbarn gucken und auch bei dem, der jetzt in der Soutane oder in der Mitra, mit der Mitra auf dem Kopf, wie auch immer. Wenn ich davon ausgehe, dass wir spirituelle Wesen sind, die sich hier inkarniert haben. Pantheismus würde sagen, alles ist eine Manifestation Gottes. In allem. Ja? Im kleinsten Atom kommt schon die Liebe vor, weil ohne eine bindende Kraft geht gar nichts. Wären dann nicht sogar auch die, die uns hassen, die uns verfolgen, Teil dieses großen Ganzen? Ich weiß, also, dass das für Sie jetzt...
Man darf natürlich nicht vergessen,
ja,
dass es zwei Formen des Pantheismus gibt.
Okay.
Also es Pan gibt heißt alles, Form
des alles ist Gott.
Die Form des Pantheismus, die durchaus mit dem Naturalismus kompatibel ist. Mhm. Ja? Das heißt, ich kann sagen, ja, ich bin Atheist und sehe das Ganze, die Materie und alles, was ist, sehe ich als etwas Göttliches für mich an. Mhm. Ja? Aber die Materie bleibt die Hauptsache. Mhm. Ne? Das kann ich schon deswegen nicht, wenn ich die Ergebnisse der modernen Mikrophysik, mhm, der modernen Atomphysik betrachte. Die Materie hat sich immer mehr entmaterialisiert.
Ja.
Verdünnt, 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 bis, Heisenberg sagt sogar davor, sie hat sich nur noch in mathematische Formeln aufgelöst. Mhm. Ein Hans-Peter Dürr, Direktor des Max-Planck-Instituts in München, sagt, ich habe 50 Jahre die Materie studiert. Mhm. Und am Ende muss ich sagen, es gibt gar keine Materie.
Mhm. Und er war der Nachfolger.
Einer der großen,
Heisenberger, ne?
Einer der großen, ja eben, und einer der großen Mitbegründer der modernen Atomphysik, Sir Arthur Eddington, der hat sogar gesagt, eigentlich bei der unsagbar freiheitlichen Ausrichtung der kleinsten subatomaren Teilchen, die zu machen scheinen, was sie wollen, und dann doch Ganzheiten herstellen, mhm, kann ich nur sagen, jedes Atom hat seinen Geist. Mhm. Nicht? Und ich möchte noch eine fast anekdotisch klingende, aber absolute Wahrheit darstellende Sache über den bekannten Hirnforscher Wolf Singer an der Universität Frankfurt, einer der berühmtesten Hirnforscher. Mhm. Nicht? Natürlich hat die Giordano-Bruno-Stiftung, die auch Giordano Bruno etikettiert, mit ihrem Etikett versehen hat, obwohl der war ein Pantheist, der von der göttlichen Harmonie des Weltalls durchdrungen war. Mhm. Und nun machen diese Leute
und auf
von dieser kleinen atheistischen Sekte der Giordano-Bruno-Stiftung, machen ihn zu ihrem Vorläufer, zu ihrem genialen Vorläufer und nennen sich nach ihm Giordano Bruno, der muss sich im Grabe umdrehen. Denn sie sind Atheisten und sie wollen jede Moral abschaffen, weil Moral eben, natürlich ist da auch der Katholizismus schuld, denn er hat so Moral gelehrt, dass das nur Gesetze und Verzichte und so weiter sind und gar nicht die Freiheit, die ich habe, wenn ich unter den verschiedensten Möglichkeiten die beste aussuche, mhm, ohne Angst vor Strafe und so weiter zu haben. Mhm. Das hat man ja jahrtausende lang eingetrichtert, sodass die Leute natürlich viele denken, also als Alternative bleibt mir nur, wenn ich von diesem scheiß Dogmensystem weggehe, der Atheismus. Mhm. Ich habe das erlebt selbst mit einem Kollegen, einem ganz bekannten, mhm, Rektor der Universität Tübingen, Johannes Neumann, aber der Mann war eben Kirchenrichter. Und Kirchenrecht bedeutet eben eine unsagbare Verengung deines Gehirns.
Okay.
Der Mann ist also, nachdem er ein unsagbarer Verfechter des Kirchenrechts war und der Dogmatik, hat er eine Frau kennengelernt und hat dann auch dem Glauben Adieu gesagt. Mhm. Nicht? Nun war ich ja vor ihm ausgetreten und halte einen Vortrag an der Freien Akademie, das ist auch eine Akademie, die eben nicht universitär gebunden ist. Mhm. Und er war drin mit seiner Frau. Und plötzlich stürmt er wutentbrannt aus dem Raum während meines Vortrags und schreit, es gibt als Alternative zum Kirchenaustritt nur den Atheismus. Also wie kann man so eng sein, ja, nicht die vielen pantheistischen, panentheistischen, agnostischen und so weiter. Nee, es gibt ja auch den Agnostizismus, der sagt, ich weiß einfach nichts. Aber es gibt auch den Agnostizismus, ich weiß so viel und weiß nicht alles. Mhm. Nicht? Und deswegen komme ich auf diesen Wolf Singer zurück, der also natürlich als die Giordano Bruno Stiftung, denkt man ja, das ist eine freie, offene Gesellschaft, als die an ihn herantritt und ihn zum Mitglied des wissenschaftlichen Beirats, ihres wissenschaftlichen Beirats machen will, dass er natürlich zusagt. Nicht? Ungeachtet der Tatsache, dass er auch Mitglied der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften ist. Nicht? Und jetzt erklärt er in einem Buch, das von einem Zeitredakteur, von zwei Zeitredakteuren herausgegeben ist, erklärt er auf die Frage, ja, wie sind Sie zufrieden mit der Giordano Bruno Stiftung? Ach Mann, sagt er, die haben doch das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Das heißt, die haben alle höheren geistigen Bewegungen im Menschen, Empfindungen, die feinen Gefühlsnuancen einer großen Liebe und so weiter. Das haben die ja alles weggekehrt. Mhm. Ja? Und ja, sind Sie denn kein Atheist? Fragt also der Redakteur der Zeit ihn in diesem Buch. Der sagt er, nein, denn ich weiß, dass über der ganzen Weite dessen, was wir wissen und dessen, was wir begreifen, noch eine Welt des Unfassbaren und Unbegreiflichen ist, sodass ich kein Ja zum Atheismus geben kann. Mhm. Nicht? Und im weiteren Verlauf dieses Buches führt er plötzlich meditative und mystische Erlebnisse an, mhm, die durch strenge systematische Meditation erreicht werden können. Mhm. Ne? Also die Dinge, natürlich klingt es zunächst am einfachsten. Ich habe Freunde verloren, die der Giordano Bruno Stiftung angehören, weil das doch die einfachste Lösung ist. Ist das alles durch Zufall geschehen? Mhm. Obwohl ein Nobelpreisträger wie der große französische Biologe Jacques Monod, mhm, ich erkläre mich als Atheisten, als überzeugten Atheisten, sagte er. Nur, dass ich den Übergang vom Unbelebten zum Belebten nicht erklären kann, weil das eine derartige Milliarde von Zufällen erfordern würde. Mhm. Das gebe ich zu, aber ich kann nicht anders. Mhm. Von meiner Psyche her bin ich ungläubig und Atheist. Aber das ist trotzdem ein Geständnis.
Ja, also ich habe mich an Jacques Monod damals als Schüler auch gerieben und gesagt, der lügt. Also der lügt, als er sagt, wir sind allein im Universum,
ne, wie ja, Zigeuner. Ja, es gibt ein pessimistisches, ja, Weltbild, ja, aber er gibt, ja, zu, ja, dass er diesen Sprung, mhm, nicht erklären kann.
Ja.
Ja.
Ja. Was würden Sie als das Fundament von jeglicher Ethik, aus der sich dann Moral ableitet,
ja,
bezeichnen, was ein Mensch nehmen kann und sozusagen an sich selbst arbeiten kann, um in einer Welt, die, sag ich mal, sehr widersprüchlich ist, beziehungsweise der Mainstream möchte uns sozusagen entmenschlichen, wieder sozusagen auf diese tierische Ebene bringen. Welches Fundament könnte man ihm empfehlen? Also,
über diese Frage habe ich ein ganzes Buch geschrieben, okay. Die Kunst zu sein.
Ja.
Philosophie, Ethik und Ästhetik sinnvollen Daseins. Nicht? Und das Erste ist für eine echte Humanität, die, auch wenn du es noch nicht beweisen kannst, auch wenn vieles hypothetisch ist, geh im Aufbau deines Menschseins. Nicht? Hermann Hesse hat so wunderbar gesagt, echte Liebe kann überhaupt nur gedeihen bei einer schon reifen Persönlichkeit. Mhm. Wenn du ein Triebmensch bist, nicht, also wir haben ja die verschiedenen Iche. Mhm. Du bist ein, das Wunsch-Ich, das Begierde-Ich, ja, das egoistische, egozentrische Ich. Mhm. Ein Ich haben wir natürlich, das ist ja selbstbewusst. Aber wenn du diese verschiedenen niederen Iche nicht überwindest und sagst, der Mensch besteht, eine tiefe Überzeugung, die du in dir pflegen kannst, aus einer Triade. Geist, Psyche, Körper. Mhm. Geist, Psyche, Materie. Nicht? Es ist doch ein Unterschied, wenn ein Körper durch Geistsicht ist, das hat mir jetzt viele Feinde eingebracht, dass ich das mal gesagt habe, doch in einem Buch geschrieben habe, die Körper sind schon verschieden, weil sie verschieden durchstrahlt sind von der Geistigkeit. Mhm. Ja? Guck dir eine Hure an, mhm. Ja? Die nicht etwa, die kann zum Beispiel auch geistig aussehen. Dostojewski beschreibt ja wunderbar diese Freundin von Raskolnikow, die also um ihre Eltern am Leben zu erhalten in der furchtbaren Armut, ihren Körper dahin gibt dafür, ja, und keineswegs den Strahl des Geistigen in sich verliert. Mhm. Ja, mhm. Nicht? Aber nehmen wir mal an, eine wirklich verhurte Frau und nimm dir den Körper eines wirklich geistig lebenden Menschen. Ja? Da ist derselbe Körper, sie hat die Potenz zum Geist, er hat die Potenz. Aber wir verwirklichen nicht diese Potenz dieses Geistes, nicht? Und deswegen, hier kommt die Ethik zustande. Geist ist, dass ich das, was ich als ethisch gut empfinde, dass ich das verwirkliche, nicht?
Gegen alle Widerstände.
Gegen alle Widerstände, manches geht leicht, manches geht schwer. Mhm. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen, sagt Goethe im Faust. Mhm. Nee? Das heißt, es muss, nicht? Ich habe mal Religion definiert als den Vitalimpuls in uns, der jenseits von allen Institutionen, den Institutionen, alle Kircheninstitutionen machen die Religion kaputt. Mhm. Die Religion vielleicht nicht, aber die Religiosität, die wahre, machen sie kaputt. Sondern Geist, der Vitalimpuls, der religiöse Vitalimpuls in uns, der macht, dass wir uns ständig nach oben bewegen. Ständig Transzendenz, zumindest als Möglichkeit. Ich nehme auch den Agnostiker. Ich bin ja selbst Agnostiker mit metaphysischer Offenheit, bezeichne ich.
Okay.
Verstehen Sie? Denn normalerweise ist der Materialist, sagt sofort, nein, Metaphysik, ab, weg. Mhm. Ja? Nein, wenn du dir diese Offenheit bewahrst, bewahrst du dir auch den Geist in dir, denn der Geist will höher. Mhm. Der Geist ist das, was dir das ganze Weltall umfasst. Mhm. Also der Geist als Hegemon, als den Hierarchen in uns, Hierarchen ist ein böses Wort, also als den Autonomen in uns, der seine psychischen Regungen. Denn die Psyche ist ja wunderbar und katastrophal zugleich.
Nicht? Sie ist neutral,
die Dialektik sozusagen. Von auf und ab, von groß und niedrig, von launenhaft und wunderbar, fantastisch und so weiter. Derjenige, der die Ordnung in der Psyche schafft und damit, wir wissen heute, wie sehr die Ordnung in der Psyche auf den Körper wirkt, gesundheitsfühlend, gesundheitsführend.
Und wo kommt das Herz vor?
Das Herz ist ja in dieser Psyche, das Herz ist ja sozusagen die Zusammenfassung, wenn es gelungen ist zwischen Geist, Psyche und Körper. Das ist das Zentrum des Menschen. Der Geist ist ja sonst kalt, wenn er sich nicht des Herzens, Herz natürlich als Bild, ist nicht der Muskel, den wir hier haben, sondern es ist diese Gemütsstimmung, das Geistige, Psychische, das Positive Psychische, muss in dein Unterbewusstsein wandern und von dort aus wieder Strahlen nach oben senden. Also das ist Humanismus, der die Triade von Geist, Psyche, Körper bewahrt und zu verwirklichen sucht. Und wenn es dir 100-mal nicht gelingt, das ist nicht schlimm. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Aber du zeugst vom Geist, dass eine Kraft in dir ist, dass du dich nicht als vorgefunden einfach empfindest und so bin ich nun mal, ich sauf mein Bier, ich rauche, ich habe meine Amüsements, panem et circenses seit der Antike, der Römer hat sich da nichts geändert, nicht wahr? Ja. Ich bin, wie ich bin. Nein, so ist um Cora, es muss hoch die Herzen, es muss immer höher gehen. Und das meine ich, beweisen kann ich es nicht, hypothetisch, in jeder neuen Reinkarnation, in jeder neuen Wiedergeburt. Denn das ist nicht zu Ende, die Evolution. Und da wir nun mal sterben, mit 40, 50 oder 100 meinetwegen oder 130, muss die Evolution weitergehen in einer anderen Dimension. Weil ich denke da auch an dieses berühmte Buch von dem schon erwähnten Sir Karl Popper und John Eccles. John Eccles war Nobelpreisträger, einer der berühmtesten Hirnforscher.
Über das Spielen.
Und die haben zusammen ein Buch herausgebracht, obwohl sie sich vorher nicht kannten und so weiter. Ein Buch herausgebracht und darin steht von John Eccles, diesem kalten, nüchternen Hirnforscher, steht der wunderbare Satz, dass das ein Mysterium ist, ich finde mich erwacht als Baby, als Geist in einem Körper, der an sich nicht zum Geist dazugehört und trotzdem zu einer Symbiose werden soll. Und das ist das Bekenntnis eines wirklich nüchternen, analytischen, hochbegabten, hochexegetischen, wenn man so von Exegese im Gehirn sprechen kann, ja, Forschers.
Auslegung. Ja. Spannend mit der Triade. Ich kenne natürlich die allgemeine Triade von Körper, Geist und Seele. Sie sprechen vom Geist, Psyche, Körper. Aber letztendlich ist es ja gar nicht so wichtig. Es geht um diese Einheit, dass sozusagen schon auch hierarchisch gegliedert, dass der Körper nicht über den Geist herrscht, ja, sondern oder die Seele wirklich oder das spirituelle Zentrum in uns, das was ewig ist, die Leitfigur ist, nach denen die anderen sich ausrichten. Und das spüren wir, glaube ich, ob wir diese unterschiedlichen Körper übereinkommen. Und
ja, es
hat auch was Mystisches, glaube ich, wenn man das spürt, dass das in Frieden ist. Eine Einheit, eins sein, Shalem, ja, Shalom als Friede, aber Shalem heißt eins sein, ganz sein. Und für mich ist dieser Friede tatsächlich, wenn diese sozusagen Dreiheit
diese Einheit auch in der richtigen Reihenfolge gelebt wird. Ja. Es ist eine Einheit, aber nicht eine Eins, sondern es ist also in den Drei in der Eins. In drei Elemente, drei wesentliche Elemente. Nicht? Der Körper wird ja dadurch nicht abgewertet.
Nee.
Denn man sieht es doch, nicht wahr? wenn ich Sexualität, denken wir an die Sexualität, ja, ich muss sagen, und das klingt natürlich heute für viele, da wir ja eine neue Einheitskultur anstreben, klingt das natürlich anstößig, wenn ich sage, pure Sexualität, also nur Sexualität, ist tierisch, ist untertierisch sogar, denn die folgen ja ihren Instinkten. Abgeschnitten vom Seelischen, vom seelischen Empfinden meines Partners oder meiner Partnerin und von der Hochachtung ihrer geistigen Leistung, ihres Seins, dass sie mehr ist als ein Stück Fleisch. Nicht? Denn seien wir doch ehrlich, die meisten Männer oder eine Mehrheit von Männern denkt ja, das ist ein wunderbar hübsch gestaltetes Fleisch einer Frau zum Beispiel. Ja? Die wollen gar nicht vom Seelischen und Mentalen und Geistigen, das in ihr lebt, wissen. Nein, ich will jetzt das Fleisch von ihr haben und es benutzen. Ja? Ne? Und das ist in Ordnung, das ist Liebe plötzlich. Sexualität soll Liebe sein. Ja. Das ist noch keine Liebe. Das ist Benutzung.
Und es ist die Illusion von Einheit.
Und also es ist die Illusion, dass ich in der Sexualität alles zusammengefasst habe. Ja. Die also Sexualität ist eine wunderbare Kraft, wenn sie sich sublimiert zur Erotik und von der Erotik auch zum Pneuma, wie die Theologen sagten, also zu einer ganz geistigen Kraft, in der ich durchaus auf Sexualität nicht verzichten muss, aber es hineinnehme in eine wirklich menschliche, humane Beziehung zu dem anderen oder zu der anderen.
Ja. Der Respekt und
Respekt Würdigung. Und das Mitfühlen und Miterleben der geistigen Prozesse, die in meinem Partner oder meiner Partnerin sind. Nicht? Das ist gelebte Humanität in Liebe.
Also Sie sehen durchaus einen Weg raus aus dem, was uns gerade vorgegeben wird. Also sprich, den Weg, den die schöne neue Welt oder Brave New World vorgibt, vielleicht ist das eigentlich eine fundamentalere Spaltung unserer Gesellschaft als jede politische Kraft, also was früher SPD und CDU, was natürlich heute ein großer Quark ist, eine größere Spaltung hervorrufen wird vielleicht. Ja, dass die einen wirklich sich herabstufen lassen, zu diesem Infantilen, also in dem Sinne Sofortbefriedigung, alles wird sofort befriedigt, keine Frustrationstoleranz. Ja, Sie haben ja vorhin gesagt, ne, durch den Verzicht, ohne Verzicht hat noch keine geistige Evolution stattgefunden. Und wenn man uns jetzt beibringt, ist ja überall Imbisse und sonst was, also man braucht nicht lange zu hungern, sofort kann ich meinen Hunger befriedigen und dann eben auch bekomme Pornos zu sehen oder sonst was, wenn ich das will, sehr einfach, dass es trotzdem Menschen gibt, die sagen, nee, das ist nicht meins. Ich habe den freien Willen und ich entscheide mich für einen anderen Weg.
Nämlich den. Es ist ja so, alles, was dir lustvoll vorkommt, carpe. Fass es sofort, es ist dein. Und der Mensch merkt nicht, wie er da in den Sog nach unten gerät. Gucken Sie an, versuch einmal eine Droge, zweimal und so, alles noch in Ordnung. Ja? Und plötzlich bist du drogensüchtig, kannst nicht mehr raus aus diesem Teufelskreis. Weiter, du betrachtest immer nur den anderen Menschen, die Frau oder den Mann oder den Partner, als sozusagen als das zu Benutzende. Hast deinen Genuss und so weiter. Plötzlich ist der Genuss weg. Nicht? Wilhelm Reich, dieser Sexualpsychologe, hat ja mit Recht gesagt, nach 3-4 Jahren ist es die beste Torte, schmeckt nicht mehr. Wenn du da nicht Geistiges, Psychisches, ein Mitfühlen, ein Mitwollen mit dem anderen, nicht? das Verzicht, der Wort Verzicht klingt ja natürlich so negativ, aber es ist ja auch die wunderbare Freiheit, die ich habe und die lustvoll ist im geistigen Sinne, wenn ich mich darüber erhoben habe und den Partner und mich oder die Partnerin und mich auf ein höheres Niveau heraufgehoben habe. Das ist die einzige, eher auch im katholischen Bereich, die bleibt. Denn der hat ja wieder diesen Hokuspokus begangen, der Papst, indem er, es wurde ja immer, Ehen wurden ja immer geschieden, obwohl die Ehe unauflöslich war. Als unauflöslich gelehrt wurde von der katholischen Kirche. Wenn es reiche Leute waren, Dynastie-Leute aus den Dynastien, Könige, Fürsten und so weiter, haben sie genug Geld der Rota Romana, dem höchsten vatikanischen Gericht, gezahlt und dann haben die Ehe nicht geschieden. Nein, haben wir ja nicht, machen wir ja nicht, ist ja unauflöslich. Nein, wir haben im Vorleben, vor der Ehe von Frau und Mann, so viel gefunden, dass wir annehmen dürfen, dass sie gar nicht den echten Willen zu dieser Ehe gehabt haben, also ist sie gar nicht entstanden. Ja, sie ist gar nicht geschlossen worden. Ja, ja. Nicht? Jetzt der wunderbare, gütige, gutmütige Papst, der Liebevolle, sagt, einen furchtbaren Satz, wegen dessen sich die Vatikanisten natürlich die Haare raufen, nämlich er sagt, viele Ehen sind ja gar nicht, auch wenn sie vor dem Priester geschlossen wurden, sind ja gar nicht gültig, denn die heutigen Jugendlichen sind doch gar nicht reif für die Ehe.
Ah, okay. So kann man es natürlich auch.
Aber natürlich bedeutet das für die Kirche einen furchtbaren Schlag, denn die große Ehre, ein Priester traut uns. Das ist für die Ewigkeit sozusagen, auch wenn es dann später bei irgendjemandem geschieden wird. Aber diese ganze Ehrwürdigkeit, dieses ganze Ritual der Ehe, ja, und das ist mit einem Schlag zerschmettert, wenn er sagt, ja, die sind ja eigentlich gar nicht verheiratet, ist ja gar nicht gültig, die sind ja unreif. Auch die Beleidigung junger katholischer Menschen, die sind ja empört im Vatikan über diesen Satz. Oder wenn er will ja als der Liberale erscheinen, er war ein unheimlich schroffer, diktatorischer Typ. Jetzt will er liberal erscheinen, denn dahinter steht trotzdem der ungeheure, fanatische, jesuitische Wunsch, die ganze Welt zu missionieren. Alle in den Pferch der katholischen Herde wieder zurückzuführen. Das ist dahinter, das ist der Jesuitenauftrag, der eigentliche, gründlichste und grundlegendste, nicht wahr? Und deswegen tut er so nicht, zum Beispiel liberal spricht er mit Scalfari, dem Redakteur, Chefredakteur der Zeitschrift Repubblica in Italien und sagt so nebenbei wieder einen genialen Spruch: Gott ist ja gar nicht katholisch. Toll, was? Die Welt jubelt, Gott ist gar nicht katholisch. Die ganzen Jahrhunderte, Jahrtausende hat die Kirche gelehrt, der Gott, den wir euch als Geoffenbarten geben, ja, den wir euch lehren, den wir verkünden seit Jahrtausenden, das ist das wahre Gottesbild. Und jetzt sagt der Gott ist gar nicht katholisch. Der gibt sich natürlich nicht die Dings, denn ich habe in meinem Buch, das ist ja übrigens die einzige kritische Biografie über den Papst Franziskus, die kritische Biografie heißt das. Da habe ich dann gezeigt, nicht wahr, dass welche Folgen daraus resultieren. Nämlich, wenn Gott nicht katholisch ist, da haben wir doch was Wunderbares, wenn er das wirklich befolgen würde. Nämlich, dann sind alle Religionen gleich. Denn keiner kann sagen, ich habe mit absoluter Sicherheit das richtige Gottesbild. Dann ist doch für die Entente, für die ganze, den Universalismus aller Religionen und für die Toleranz zwischen ihnen Tür und Tor geöffnet. Aber das macht er ja nicht. Das Erste wäre doch, dass der Unfehlbare endlich seine Unfehlbarkeit, diesen Wahnsinn aufgibt. Dass er, wenn er ex cathedra spricht, also in Sachen des Glaubens und der Moral, offiziell etwas verkündet, dass das unfehlbar ist. Das kann sich kein Mensch anmaßen. Ja? Und also, er bringt Sachen aus sich heraus, nicht? Oder dann wollte er wieder liberal erscheinen gegenüber einer argentinischen Boulevardzeitung und stellt 10 Glücksregeln für glückliches Leben auf. Und da hat er vergessen, den Katholizismus und auch die Religion zu ändern. Er sagt, man kann ohne Religion so glücklich werden. Er wollte unheimlich liberal werden. Das haben ihm natürlich alle vorgeworfen. Aber du weißt bei diesem Wirrkopf wirklich nicht, was er wirklich meint. Denn er kommentiert das ja nicht weiter. Er wirft einfach einen Spruch in die Dings. Und natürlich unsere Medien, die bringen alles. Ja, nicht? Ja. Denn er, diese Schwachköpfe von Politikern, auch bei uns, nicht? Bis zu den, schon bei Ratzinger haben sie bis zu den Linken einschließlich tief, das Wien-Spiel ist ja dann wunderbar, tief demütig gehört, wie Ratzinger da im Bundestag aufgetreten ist. Also, und jetzt dieser so liberale Papst, nicht wahr? Alle hoffen bei der furchtbaren Illegitimität, die sie in ihren Aktionen oft haben. Für viele Dinge haben sie gar keine Legitimation. Glauben sie nun, eine höchste, geistig heilige Majestät zu haben, die sozusagen die letzte und höchste Legitimation all ihren Scheißtricks ist?
Ich denke, dass es an der Zeit wird, dass wir hier den Kreis beenden. Aber ich denke, das sind ganz, ganz viele, die sich mittlerweile auf den Weg machen, all diesem Treiben keine Bedeutung mehr beizumessen. Einfach keine Bedeutung. Und das ist, denke ich, für meinen Begriff, Macht kann immer nur da entstehen, wo Menschen auf ihre Macht, auf ihre Selbstermächtigung verzichten eben und sie anderen übertragen.
Genau.
Hören Sie auf damit, dann gibt es keine Macht. Ja. Dann gibt es keine Macht. Und ich denke, wir haben
ja, einen schönen Bogen geschlagen. Ja, kommt ja Ihre These zu Recht auf den richtigen Platz, nämlich es ist so lange in die Kinder Schuldbewusstsein und so weiter internalisiert worden, die haben es verinnerlicht, Menschen sind einfach oft so dressiert, dass man ihnen nicht mal vorwerfen kann, dass sie auch zu Sklaven der Politik werden. Das heißt, auch da ist Humanität gerufen, der Geist, der sich aufbäumt. Der Einzige, der sich aufbäumt in uns wirklich, der sagt, nee, das bin ich nicht. Damit identifiziere ich mich nicht. Darin klebe ich nicht. Ich werde mich davon befreien. Das ist dieses Selbstbewusstsein der Menschen. Der Mensch ist das zum Bewusstsein seiner selbst, ist die zum Bewusstsein seiner selbst gelangte Evolution. Da ist dieser humane Impuls in uns, der ist in uns, dieser Ruf ist in uns. Wir versuchen ihn immer mehr zu verdecken. Wir überschreien ihn heute mit den Medien und so weiter, aber der ist in uns, wenn du in dich gehst. Nicht? Und das ist die einzige Art, wie wir den Massenmenschen, der wir auch sind, ne? Wir machen so vieles, was man so tut, was alle so tun und so weiter, das ist die einzige Methode, um den Massenmenschen in uns zu überwinden und zu einer geistigen Reife zu kommen und damit zu einem wirklich humanen Menschen. Was soll die ganze künstliche Intelligenz? Der ist blöder als ein Sieb, hat jetzt einer der berühmtesten, genialen Forscher der künstlichen Intelligenz. Denn der schlägt dich zwar im Schach, aber wenn genau die Figuren und die Strukturen folgen, muss das 100-mal geübt haben, dann schlägt er dich, auch den Genialsten. Aber wenn du ein bisschen die Felder verschiebst, die Figuren anders legst, ist er dumm und kann es nicht. Also der Mensch selbst muss transhuman werden. Er muss sich hinauf, geistig und hinauf zu der Möglichkeit mindestens von Transzendenz entwickeln, dann ist er wahrhaft human. Und dann hat er auch dieses humane Gefühl für den anderen. Für die Tatsache, dass wir nie mehr grausam, nie mehr brutal, verbrecherisch gegen den anderen sind.
Herr Münnerek, das ist wie bei einer Symphonie bei Beethoven. Da kommt ein Crescendo, man denkt, jetzt ist der Schlusssatz geworden. Aber jetzt machen wir wirklich Schluss. Ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch und möge Ihr Leben noch lange dauern und wir uns einfach wiedersehen. In welchem Rahmen auch immer.
Oder in einer anderen Dimension.
In einer anderen Dimension sind wir sowieso unterwegs.
Okay.
Vielen Dank, Hubertus Münnereck. Liebe Zuschauer, da haben wir ganz schön was zum Verdauen. Wir sind auch reichlich über die Zeit gegangen. Macht nichts. Ist ja Ihre freie Entscheidung, bis zum Ende dabei gewesen sein. Ich danke Ihnen trotzdem für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie wieder dabei sind bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.